Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, vor einiger Zeit kam mein Kollege Michael Zlar mal auf mich zu und fragte mich, ob wir in der Adventszeit nicht eine Predigtreihe anbieten wollen zu diesem kleinen Büchlein hier, Maria, der Weg der Mutter des Herrn. Es ist geschrieben von Mutter Basilea Schlink und ich hatte von ihr schon einige ganz tolle Bücher gelesen, deshalb habe ich sofort zugestimmt und angefangen, dieses kleine Büchlein zu lesen. Basilea Schlink oder auch Mutter Basilea genannt, gehört zu der evangelischen Marienschwesternschaft in Darmstadt-Eberstadt. Das ist eine Lebens- und Glaubensgemeinschaft, die seit 1947 in Darmstadt-Eberstadt ein großes Grundstück besitzt, dort wohnt und arbeitet und die sich allein aus Spenden finanzieren. Dieses Grundstück, dieses Land nennen sie auch Kanaan. Und es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir waren mit einer Delegation Ende August dort. Der ehemalige Frauenkreis macht ja immer einen Ausflug eigentlich an Anfang September. Diesmal haben wir es Ende August gemacht und wir waren dort. Und es war wieder total bewegend. In diesem Land Kanaan gibt es ganz viele Gedankenanstöße, was den eigenen Glauben betrifft. Viele Worte aus der Bibel, die irgendwo in der Natur wiederzufinden sind. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, es ist ja nicht weit von hier, dort mal hinzufahren. Dieses Büchlein nun handelt von Maria. Und du hast es auch schon gesagt, Angelika, in der Anmoderation. In der evangelischen Kirche spielt Maria nicht so die herausragende Rolle wie in der katholischen Kirche. Seit der Reformation und ja, seit der Spätfolgen der Reformation hat Maria immer mehr an Bedeutung in der evangelischen Kirche verloren. Allein Christus, das war und das ist auch immer noch die Devise in den evangelischen Kirchen. Marienfiguren wurden infolge der Reformation aus evangelischen Kirchen verbannt und das Beten zu Maria als Sünde abgetan. Ich selbst als evangelische Pfarrerin werde immer mal wieder mit Maria konfrontiert, und zwar, wenn es um die Frage geht, dürfen wir das Ave Maria spielen, zum Beispiel bei einer Trauerfeier. Was ich gelernt habe ist, in einer evangelischen Kirche soll das nicht gemacht werden. Aber mittlerweile sage ich eigentlich immer ja, denn ich selber mag das Ave Maria. Es hat einfach eine wunderschöne Melodie. Es gibt ja auch verschiedene Versionen davon. Und das Ave Maria, wenn man den Text anschaut, das ist gar nicht so ein langer Text, dann besteht der eigentlich aus zwei Teilen. Und der erste Teil ist biblisch. Da heißt es, gegrüßet seist du, Maria, also das steckt hinter dem Ave Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit, also selig gesprochen, glücklich gesprochen, unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Das ist der erste Teil des Ave Marias. Und der ist biblisch. Das hören wir gleich noch im Predigttext. Und dann kommt der zweite Teil. Da heißt es dann, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das ist jetzt nicht mehr so biblisch. Und ich gebe zu, dass ich das auch immer verurteilt habe. Wie kann man denn zu Maria beten? Es reicht doch, wenn wir zu Gott beten oder zu Jesus. Bis mir ein Kollege mal bei einem Konvent, wo wir mit katholischen Priestern und eben evangelischen Kolleginnen und Kollegen zusammensaßen und im Gespräch waren, da hat ein evangelischer Kollege zu mir gesagt, glaubst du wirklich, dass Gott sich abwendet, wenn ein Mensch in seiner Not zu Maria betet? Ich glaube, der steht da drüber. Und ich muss sagen, das hat mich in diesem Augenblick berührt. Weil ich dachte, ja, das stimmt eigentlich. Ist das nicht kleinlich von uns Menschen, wenn wir uns über solche Fragen streiten? An den kommenden vier Sonntagen werden wir uns also mit den ersten vier Kapiteln dieses Büchleins hier beschäftigen und uns somit auf Weihnachten vorbereiten. Und ich wünsche mir, dass uns das näher an das Herz Gottes zieht und dass es uns Erkenntnisse schenkt, die uns frei machen von Verurteilung und ich nenne es jetzt mal frommer Engstirnigkeit. Hier auf der Rückseite des Buches steht eine Leserstimme und der erste Satz lautet, kein Buch hat mich so in die Nähe Jesu gezogen wie dieses. Und genau darum geht es, wenn wir uns mit Maria beschäftigen, dass es uns immer hinziehen wird zu Jesus Christus. Ich lese uns den Text vor, der der heutigen Predigt zugrunde liegt, nämlich die Ankündigung der Geburt Jesu und die Auserwählung Marias. Die Basilea Schlink verwendet die Übersetzung der Menge-Bibel. Aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst guter Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen. Und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm: Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn gesegnet und steht jetzt schon im sechsten Monat, sie, die man unfruchtbar nennt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Damit schied der Engel von ihr. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Anhand von drei Punkten möchte ich Maria heute so anschauen, dass wir begreifen, dass eine Beschäftigung mit ihrer Person uns zum Lobpreis Jesu Christi führt. Der erste Punkt: Maria sagt ja. Ganz einfach. Das scheint gar nichts Besonderes zu sein. Maria sagt ja zu ihrem Auftrag. Sie wird überrascht, sie wird berufen, sie wird gerufen. Aber dass ein Mensch ja sagt zu dem Auftrag Gottes, dass Jesus ja gesagt hat zu seinem Auftrag und dass wir ja sagen zu unseren Aufträgen oder Berufungen, das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn wir haben immer die Wahl. Und viel häufiger, als wir es meinen, sagen wir nein. Eva zum Beispiel sagte nein. Nein zu Gottes Geboten, nein zum Gehorsam, nein zu einem Leben in Ewigkeit. Diesen Vergleich stellt Basilea Schlink in ihrem Büchlein an und verstärkt damit die Gnade und die Größe dieses Ja's, das Maria gesprochen hat. Wenn wir verliebt sind, dann kommt uns so ein Ja vielleicht leicht über die Lippen. Wenn ein Mensch etwas von uns erbittet, den wir lieben, dann, denke ich, dienen wir ihm gern und wir ordnen uns gerne unter. Aber wenn das Ja von jemandem kommt, der uns erstmal fremd erscheint, und das wird hier bei Maria der Fall gewesen sein, denn sie ist erschrocken bei dem Gruß, es war kein vertrauter Mensch, es war ein außergewöhnlicher Auftrag, dann ist das mit dem Ja gar nicht mehr so einfach. Aber an der Tatsache, dass Maria bereit war und Ja sagte, merken wir, dass Maria doch irgendwie vorbereitet war. Dass da etwas in ihr angeklungen ist, wo sie mit diesem Menschen, mit diesem Engel in Beziehung getreten ist. Ich denke, dass es der Geist Gottes in ihr war, der erkannt hat, dass der, der da mit ihr redete, ein Bote Gottes, ein Engel war. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du in einer Situation gemerkt hast, hier weht gerade Gottes Geist, hier wird etwas in mir berührt, das tiefer liegt, das, ja, zu der unsichtbaren Welt gehört. Diese Verbindung hatte Maria, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist diese Hingabe und dieser Gehorsam von Maria, der dann schließlich Segen in die Welt bringt. Und das ist der Punkt, an dem Maria uns zum Vorbild wird. Wenn wir vorbereitet sind, das heißt mit dem Heiligen Geist erfüllt bleiben, dann werden wir in dem Moment, wo Gott zu uns spricht, wo er uns beruft, auch bereit sein, zu gehorchen und Ja zu sagen zu dem Willen Gottes. Ich denke, die Adventszeit lädt uns genau dazu ein, wieder unsere Öllampen aufzufüllen, wie in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, zu schauen, dass das Licht in uns nicht auslöscht, sondern eben brennen bleibt. Denn wenn Maria bereit war, Ja zu sagen zu dem Auftrag Gottes und dadurch Segen in die Welt kam, und das bei Jesus letzten Endes genauso war, dass auch durch sein Ja, seine Unterordnung unter Gottes Willen Segen in die Welt kam. Genauso wird Segen in die Welt kommen, wenn wir uns dem Willen Gottes unterordnen und wir Ja sagen zu seinem Weg. Ich möchte uns auf Seite 13 vorlesen, was Mutter Basilea dazu schreibt. Eine Botschaft bedarf der Annahme, sonst kann sie nicht verwirklicht werden. Eine Berufung braucht die Antwort des Berufenen, sein Ja. Alle Himmel werden wohl in größter Spannung auf diese Antwort gewartet haben. Hier handelte es sich nicht wie bei Eva nur um eine Antwort auf ein Gebot Gottes. Nein, hier verlangte Gott etwas Außergewöhnliches von einem Menschen. Und da komme ich schon zum zweiten Punkt. Maria ordnet ihren Verstand Gottes Verheißung unter. Für uns scheint dieses Ja von Maria so selbstverständlich, wahrscheinlich, weil wir uns eben jedes Jahr neu damit beschäftigen und es ist schon so eine Gewohnheit geworden. Der Engel kommt zu Maria und sie sagt einfach Ja. Aber dieses Ja von Maria war in der Tat etwas ganz, ganz Großes. Warum? Weil es eben nicht nur um ein Gebot ging, so wie bei Eva, dem man einfach gehorchen sollte. Ein Gebot, das auch noch Sinn machte und nachvollziehbar war. Sondern es ging um etwas Unfassbares, etwas Unlogisches, etwas Unmenschliches. Sie schreibt weiter, an Maria wurden andere Anforderungen gestellt als an Eva, die nur glauben sollte, dass Gottes Gebote gut und richtig seien und darum auch in seinen Verboten nur Liebe liege. Hier wurde von einem Menschen Unerhörtes verlangt. Maria sollte glauben, dass Gott seine Schöpfungsordnung des Zeugens durchbräche und nun gerade in ihr Mensch würde. Welche Unmöglichkeit. Das heißt, das, was Gott von Maria verlangte, war weitaus mehr als das, was er von Eva verlangte und was er gemeinhin auch von uns verlangt oder erwartet. Eva hatte Zugang zu allen Bäumen, sie durfte von allen Bäumen die Früchte essen, nur von einem Baum nicht. Genauso natürlich Adam. Das war etwas Logisches, etwas Nachvollziehbares. Diese eine Frucht, die war nicht gut für sie. Die würde Unheil in die Welt bringen. Sie wusste das. Sie musste sich nur diesem Verbot unterordnen und sie hat es nicht getan. Und wenn wir weitergehen zu den 10 Geboten, ich denke, auch Menschen, die nicht an Gott glauben würden, sagen, die 10 Gebote machen Sinn. Es ist gut zu sagen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Es sind logische Dinge, die Gott da von uns erwartet. Aber wenn wir schon bei diesen logischen Dingen Nein sagen oder diese Gebote nicht halten, wie viel schwieriger mag es sein, etwas zu halten oder sich einem Gebot, einem Auftrag unterzuordnen, der unserem Verstand widerspricht? Maria kann uns auch hier zum leuchtenden Vorbild werden, eben nicht nur nachvollziehbare Gebote und heilsame Grenzen für unser Leben einzuhalten, sondern auch dem Ruf Gottes zu vertrauen, wenn er unserem Verstand widerspricht. Und ich glaube, genau diese Botschaft ist heute wichtiger denn je, denn wir leben in einer Welt, die den menschlichen Verstand auf einen Thron gesetzt hat. Ja, vielleicht ist unser Verstand der Götze, dem wir huldigen und dienen. Nur was wir mit dem Verstand nachvollziehen können und zulassen können, ist wahr. Nur was ich mit meinem Verstand begreife, das tue ich, das glaube ich. Ich denke, hier in diesem zweiten Punkt ist ein Auftrag zur Buße für uns alle beinhaltet. Die Adventszeit ist auch eine Fasten und eine Fastenzeit, eine Zeit der Buße. Der Verstand ist etwas Geschaffenes und nicht der Schöpfer selbst. Unser Verstand ist ein Geschenk und nicht derjenige, der uns das Geschenk macht. Unser Verstand ist immer Stückwerk und niemals die Vollkommenheit der Weisheit, die von Gott kommt. Wir können viel erforschen und Zusammenhänge mit Hilfe unseres Verstandes begreifen. Das ist super und das ist erstrebenswert. Aber wenn wir den Verstand zur Bedingung machen, um auch die unsichtbare Welt verstehen und beherrschen zu können, dann sagt Gott ganz klar, nein. Mit deinem menschlichen Verstand, mit deiner Logik wirst du mich nicht erkennen oder glauben können. Wir können Gott danken für unseren Verstand. Der Verstand ist etwas ganz Wunderbares. Es sind schon viele gute Dinge durch unseren Verstand geschehen. Und trotzdem dürfen wir den Verstand niemals auf den Thron setzen, wo nur Jesus Christus, wo nur Gott selbst hingehört. Glauben und Vertrauen heißt immer auch am Ende, meinen Verstand der Weisheit Gottes unterzuordnen, Jesus Christus unterzuordnen. Und ich glaube, dass das die schwierigste aller Lektionen für uns Menschen ist. Am Ende ist auch diese Frage, warum lässt Gott das Leid in der Welt zu, ist eine Frage unseres Verstandes. Wir können es nicht verstehen. Aber sich dann Gottes Weisheit unterzuordnen, sich in seinen Willen hineinzubegeben und darauf zu vertrauen, dass die Wege gut sind, die er uns gehen heißt, das ist Glaube, das ist Vertrauen. Der Grund, warum wir den Verstand oft auf einen Thron setzen, der ist auch ein bisschen nachvollziehbar. Denn es gibt natürlich auch eine Gefahr, die damit einhergeht, wenn man blind vertraut. Da geschieht nämlich auch viel Missbrauch, Machtmissbrauch. Wenn Menschen ihren Verstand gar nicht einsetzen, wenn sie sich ganz leicht instrumentalisieren oder manipulieren lassen. Das bringt Menschen oft dazu, da sehr skeptisch und vorsichtig zu werden. Aber das ist eben nicht gemeint, dass wir unseren Verstand total ausschalten. Wir dürfen unseren Verstand wahrnehmen, mit ihm leben, ihn gebrauchen, aber ihn eben immer wieder im Gebet unterzuordnen, unter die Führung, unter die Herrschaft Gottes. Es geht hier um eine vertrauensvolle Hingabe gegenüber jemanden, den wir kennen und lieben, gegenüber Gottes Geist. Und ich denke, Maria muss genau das gespürt haben. Sie muss erfüllt vom Heiligen Geist darauf vorbereitet gewesen sein, auf diesen ganz, ganz außergewöhnlichen Auftrag. Auch du kannst dich darauf vorbereiten, indem du darauf achtest und schaust, dass das Licht in dir nicht ausgeht, dass du mit Gott verbunden bleibst im Gebet, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bleibst, indem du in der Bibel liest, indem du mit Christen dich triffst und gemeinsam betest. Basilea Schlink schreibt, was Maria glauben musste, war noch nie vorgekommen, dass Gott selber, der heilige, ewige Gott, in ihr, einem Menschen, zur Welt kommen könnte. Dies zu glauben, war völlig gegen alle Vernunft. Sie musste wahrlich einen Sprung ins Dunkle machen, wie keiner. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt. Marias Ja zur Empfängnis ist ein Ja zum Leid. Auch hier stellt Gott nicht nur Marias Welt auf den Kopf, sondern auch unsere. Denn wenn wir über Berufung nachdenken, ich glaube, dann denken wir alle oft an Ruhm und Ehre, an Erfolg und Wachstum, an Harmonie und Liebe, also etwas Sichtbares, Gutes, was entsteht, wenn wir Gottes Berufungen folgen. Aber Marias Gehorsam gegenüber Gottes Berufung schloss einen Leidensweg mit ein. Warum? Auch das möchte ich uns vorlesen, wie Basilea Schlink das formuliert hat. Sie sollte den Mann der Schmerzen gebären, der berufen war, für uns den Leidensweg zu gehen. Musste es deshalb nicht so sein, dass Maria, die Mutter des Herrn, daran teilhatte? So wurde sie zu einem Weg der Schmach und Verachtung, der Einsamkeit und Demütigung, der Armut und Heimatlosigkeit berufen. Wer würde da noch Ja sagen? Ich glaube, die allerwenigsten von uns. Und vielleicht sieht darum unsere Welt heute auch noch so aus, wie sie aussieht, weil ganz viele Menschen eben doch lieber ihr eigenes Leben gewinnen, anstatt verlieren wollen. Ich glaube, wir ähneln eher Adam und Eva, die lieber ihr eigenes Ich retten wollten, die von einem größeren, tolleren Leben geträumt haben und darum dann eben auch Nein gesagt haben zu dem Gebot Gottes, die sich dann nicht untergeordnet haben. Eva und Adam wurde sogar vorher angekündigt, was geschehen würde, wenn sie Nein sagen. Ihnen wurde auch Leid angekündigt, aber die beiden haben das in Kauf genommen. Und genau dasselbe geschieht eigentlich immer wieder, wenn wir sündigen. Das heißt, wenn wir bewusst uns von Gottes Geboten, von seiner Schöpfungsordnung abwenden, diese übertreten und daraus Leid geschieht, dann ist das ein Leid, das wir bewusst in Kauf nehmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist nicht das Leid, das Gott uns zugedacht hat, wo er sagt, dazu habe ich dich berufen. Es geht nicht um das Leid, das die Folge oder die Konsequenz aus Sünde ist. Dieses Leid möchte Gott nicht in deinem Leben sehen. Das ist ein Leid, das uns nach und nach Stück für Stück zerstört, das uns immer missmutiger, depressiver, einsamer macht. Maria wurde zu einem Leid berufen, das sie näher zu Gott hingeführt hat, das sie gereinigt und geläutert hat. Es ist ein Leid, das man mit Feuer vergleichen kann. Aber du bist kein Holz, das durch das Feuer geht und verbrennt, sondern du bist ein Edelstein, der durch das Feuer geläutert und gereinigt und dadurch noch wertvoller wird. Und ich denke, Maria ahnte, dass dieses Ja zur Empfängnis genau dieses Ja zu einem Leidensweg bedeuten würde. Sie wusste zumindest, dass sie als Strafe die Steinigung erwarten konnte, als Frau, die außerhalb der Ehe ein Kind erwartete. Sie wusste vielleicht auch, dass Josef das Recht haben würde, sie zu verlassen. Sie wusste wahrscheinlich zu gut, dass sie diesen schweren Weg nur auf eine Art und Weise würde gehen können, nämlich mit Gottes Hilfe. Und mit diesem grenzenlosen Vertrauen wirft sie sich selbst und ihr ganzes Leben, ihr Ansehen, ihren Besitz, ihre Beziehungen ganz in Gottes Hände. Und damit tut sie etwas, was Jesus später verkündet. Sie erfüllt Gottes Willen, ohne dass es ihr vielleicht in diesem Augenblick bewusst war. Jesus selber hat später gesagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen in Ewigkeit. Maria war eine Wegbereiterin Jesu. Sie tut oder sie hat getan, was Jesus auch tat. Auch Jesus hat sein Leben hingegeben und hat es in Ewigkeit gewonnen. Bist du bereit, dich genauso vertrauensvoll in Gottes Hand zu werfen und ihm für dein Leben zu vertrauen? Bist du bereit, Ja zu sagen zu einem Leben mit Gott in der Nachfolge Christi, erfüllt mit dem Heiligen Geist, auch wenn das Leiden bedeutet? Bist du bereit, Ja zu sagen zu einem Weg, der auch Leid mit sich bringen mag, wenn du nur weißt, dass Gott dir aushalten und durchhalten helfen wird? Dann möchte ich dir zusprechen, was auch für Maria galt. Und ich lese uns vor. Fürchte dich nicht, der Herr, reich an Mitleid und voll Erbarmens, leidet mit uns, wenn er uns mit einer Berufung ein Kreuz auflegt und uns damit in Verzicht und Dunkel führen muss. Auf solchen Wegen dürfen wir die Liebe des Vaters besonders erfahren. Diese Liebe Gottes ist es allein, die das Ja und nachher auch das Durchhalten schenkt. Und so kann die Beschäftigung mit Maria uns die Augen öffnen über den Zustand unserer eigenen Seele, kann uns die Augen öffnen darüber, wo wir gerade auf unserem Weg der Nachfolge stehen. Vielleicht bist du schon dort, wohin Gott dich berufen hat. Und vielleicht tust du dich gerade schwer. Dann wirf dich wieder in Gottes Arme. Vertrau auf seine Gegenwart und Hilfe. Vielleicht aber bist du auch noch vor deiner Berufung, vielleicht bist du gerade noch in dieser Vorbereitungszeit. Dann wirf dich auch dann Gott in die Arme und vertrau ihm voll und ganz, dass er alles in dir vollbringen wird, damit du dann bereit bist, Ja zu sagen zu deiner Berufung. Ordne dich dem Willen Gottes unter und glaube an seine Liebe, die dich durch die Dunkelheit zum Licht führt, immer und immer wieder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.